Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio für euch heute sind
Julia
und Eveline. Und wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast heute.
Genau, wir sprechen heute mit Dr. Herbert Renz-Polster. Er ist Wissenschaftler, Kinderarzt und Autor. Er hat Bücher geschrieben wie Kinder verstehen, Die Kindheit ist unantastbar oder das aktuellste Buch Erziehung prägt Gesinnung. Und ja, wir freuen uns riesig, dass er uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo ebenfalls, guten Morgen.
Guten Morgen.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, ach, das ist ja super. Es gibt kaum einen, der die Bücher nicht kennt. Das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes Gespräch und haben im Vorfeld, Herr Renz-Polster, nur dass Sie Bescheid wissen und sich jetzt schon wappnen können, auch eine Frage einer Hörerin, die uns zugeschickt wurde, die ihre Gelegenheit nutzt und eine Frage an Sie loswerden möchte. Die haben wir ganz ans Ende gehängt.
Schießen Sie los.
Ja, Sie sind ja kürzlich Opa geworden, haben wir erfahren und gelesen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, so ist es, danke. Ja, ist ja ein weltbewegendes Ereignis, schon ein paar Mal passiert, aber für uns natürlich ganz toll.
Schön. Ja, da haben wir uns natürlich gleich gedacht, wie das denn wohl so ist. Also ich habe jetzt, wir hatten jetzt Besuch letzte Woche von meiner Schwiegermama, die auf unsere beiden Kinder aufgepasst hat, während wir arbeiten waren, weil der Kindergarten zu war. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie nach Hause gekommen bin, haben wir über den Tag erzählt und sie hat immer wieder zwischendurch gesagt, Julia, weißt du, ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr erziehen muss, sondern dass ich jetzt die coole Oma sein kann. Wie geht's Ihnen denn dabei? Sie haben ja, wie soll ich sagen, Sie sind ja sozusagen Profi auf dem Gebiet oder Sie haben ja so viele tolle Bücher dazu geschrieben, Sie kennen sich total gut aus. Wie ist es denn jetzt so aus Opa-Sicht?
Ach, also wenn man mit so einem kleinen Wesen dann zusammen ist, das ja ein Neugeborenes, das sind ja ganz andere Kanäle dann offen, wie jetzt die Experten sagen, ach was, da schmilzt man dahin und ist einfach bei dem kleinen Ding. Ich glaube auch, ob man Opa ist oder ja Onkel, Tante oder einfach Mensch, weil die leben zum Beispiel in einer WG und da leben auch der Bruder von meinem ältesten Sohn und dessen Freundin. Ach, die sind da genauso verschränkt mit dem Kind und genauso kuscheln mit dem und jeder will es tragen und so ist es auch. Also da sehe ich mich überhaupt nicht in einer Doppelrolle, sondern da bin ich einfach Mensch.
Ach, schön.
Und glauben Sie, das bleibt so? Also wenn es dann mit 1, 1,5, 2 langsam losgeht mit Erziehen oder Erziehend begleiten, dass Sie sich raushalten können?
Was ist Erziehen? Ich meine, die zweite Ebene ist, dass die natürlich manchmal Sachen fragen, die dann wirklich die Kinderarzt-Ebene angehen. Und klar ist es ja dann was anderes. Da greife ich dann zurück auf mein Wissen. Und dann fragen die mich natürlich über Impfungen und so. Und wenn die dann zu ihrem ersten Termin mit dem Kinderarzt gehen, dann fragen die mich schon, ja, was meinst du denn? Sollen wir Zähnchen linksrum oder rechtsrum fluoridieren? Ja, die Zahnärzte machen es anders wie die Kinderärzte. Die fragen mich natürlich, dann, wie würdest du es machen? Und dann bin ich auf einer anderen Ebene.
Ja, klar. Meine Tochter ist 2,5 und hat momentan die Hochphase der Autonomiephase und die begleitet uns gerade so durch unseren Alltag. Und da muss ich immer wieder dran denken, dass sie geschrieben haben, dass Bindung Leitplanken für körperliche und emotionale Entwicklung bildet und auch eine Plattform ist für soziales Lernen. Ich merke, dass wenn man viel für die Bindung tut, in guten Momenten, wenn es entspannt ist, man davon zehren kann, unter der Woche, wenn Stress ist und diese Wutausbrüche passieren, also dass da Bindung auch eine Rolle spielt. Was können Eltern Ihrer Meinung nach tun, um Bindung zu stärken?
Ja, zur Bindung gehören auch die Stressphasen, gell?
Mhm.
Ist halt so, ja. Aber Sie haben ganz recht beobachtet, dass Ihre guten Momente oder die gemeinsame Heimat, sagen wir mal so, nenne ich bewusst so, die Sie aufgebaut haben mit Ihrem Kind, die trägt Sie dann auch durch diese Konfliktphasen. Ja, da haben Sie einfach eine andere Basis, Sie haben mehr Kapital, um nicht gleich das Vertrauen zu verlieren zum Beispiel. oder gleich dann Kampfbeziehungen auszuweiten oder so. Und so sehe ich auch Bindung tatsächlich. Ich meine, Bindung wird manchmal so verstanden, ich muss für mein Kind dieses tun, jenes tun und so weiter. Ja, und dann kommt noch das Wort bedürfnisorientierte Erziehung. Ja. Und manche denken dann gleich an lange Listen. Jetzt muss ich so und so lange stillen und jetzt darf ich das nicht. Kein Fläschchen. Jetzt muss ich vielleicht sogar auf Windeln verzichten und so. Also wirklich. Und schimpfen darf man jetzt auch nicht mehr. Ja, aber ich sehe das anders. Ich sehe das einfach so, dass das, was Kinder mit ihren Eltern erleben wollen, ist letzten Endes Heimat. Und das ist ihr eigentliches Entwicklungsbedürfnis. Dass sie sich einfach angenommen fühlen, so was man halt unter Heimat versteht. Ja, hier, ich bin okay, ja. Ich bin hier sicher. Ich komme nicht in Not. Die sorgen gut für mich, ja. Das ist so dieser Grundrahmen. Und ob der eine das mit dem Fläschchen macht und der andere mit der Brust und der eine so und der eine linksrum, rechtsrum, das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist einfach, dass das Kind das Gefühl hat, ach, hier lebe ich in einem stimmigen Ganzen, wo mir nichts passiert, ja, und da darf ich auch mein Ding machen, ja, also so, wirklich, für mich ist das Urbedürfnis Heimat. Und das ist auch eigentlich das eigentliche Bedürfnis der Eltern. Ja, und deshalb ist für mich Erziehung eigentlich ist so ein bisschen der Weg, um das zu erreichen, ja, dass wir freudvoll einfach miteinander umgehen lernen. Und es klappt manchmal besser und manchmal weniger gut. Und wie interpretieren wir die Bedürfnisse, die bedürfnisorientierte Erziehung? Das war schon in den 70er Jahren, gab es ja, Kinderärzte oder Entwicklungsexperten wie zum Beispiel Brazelton, die dann gesagt haben, da gibt es Listen kindlicher Bedürfnisse, die müssen wir erfüllen und dann ist alles gut. Nur das Problem ist, wir streiten dann sofort darüber, wie wir die erfüllen. Ja, ein Kind braucht Sicherheit, dann sagen die einen, ja, dann braucht es Struktur, Regelmäßigkeit, klare Regeln, ja, Grenzen und so weiter, dann fühlt sich mein Kind sicher. Ja, und die anderen sagen, Sicherheit ist, wenn ich nicht in Not komme, wenn ich mich angenommen fühle, ja, diese Dinge, also da geht gleich der Streit los. Und so ist es natürlich bei der bedürfnisorientierten Erziehung genauso. Ich beobachte halt in letzter Zeit so ein bisschen einen Trend, dass man dann immer mehr Dinge, sozusagen Verhaltensweisen definiert, so muss ich sein, damit ich bedürfnisorientiert bin. Das ist für mich nicht so. Man kann auch mit Windeln wunderbar erziehen, groß werden. Man kann auch mit Fläschchen, wie gesagt, wunderbar groß werden. Das ist nicht der Punkt. Und man muss nicht 5 Jahre stillen, um die Bedürfnisse des Kindes zu achten, ja. Sondern, wie gesagt, Bedürfnisorientierung ist eine Haltung. Und es ist die Haltung und die Fähigkeit, meinem Kind Heimat zu geben. Und dazu gehört, dass es uns Eltern ja auch gut geht oder dass wir Freude haben. Ja. Und die eine Familie hat Freude vielleicht an anderen Dingen als andere. Ja. Das ist einfach, man landet dann oft bei sehr engen Definitionen, wenn man nicht die Haltung berücksichtigt. Ja, es gibt Eltern, die machen ziemlich vieles falsch aus Sicht der bedürfnisorientierten Orientierung und die Kinder haben doch leuchtende Augen und da muss dann schon irgendwas sein, wo die Kinder sich beheimatet fühlen, auf ganz andere Art.
Woran denken Sie denn, also immer wenn Sie jetzt erzählen, also ich hänge immer so an Ihren Lippen oder ich glaube, das geht wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Eveline auch so, wenn dann reflektiert man ja gleich so den eigenen Alltag, sage ich jetzt einfach mal, oder mir schießen dann gleich so Situationen in den Kopf. Woran erkennen wir denn als Eltern, also ob die Bindung zu meinem Kind gut ist? Gibt es da irgendwie, also ist es ein Gefühl, würden Sie sagen, das ist ein Gefühl oder also.
Ja, ein Gefühl, dass es uns gut geht, dass wir gut von unserem Kind denken, dass wir gern an unser Kind denken. Einfach diese, ja, das Gefühl, ja, wie wenn man fragt, wie erkenne ich, ob meine Ehe gut ist? Ja, wenn sie gut von ihrem Mann reden und gut von ihrem Mann denken, dann wird sie okay sein. Ja,
Macht Sinn,
so ist
ja.
es bei den Kindern. Bei den Kindern auch. Also da gibt es jetzt keinen bestimmten Marker.
Sie haben das jetzt ja gerade schon so schön beschrieben, und das ist ja auch das, was wir so jetzt in unserem Alltag irgendwie so erleben, dass die Eltern gefühlt alle irgendwie also unterschiedlicher Meinung sind. Also die einen, die stillen, die anderen, die geben das Fläschchen, die einen schlafen im Familienbett, bei den anderen schläft das Kind relativ schnell im eigenen Zimmer. Also jeder macht es ja irgendwie anders. Also da existiert schon so ein bisschen so eine große Unsicherheit, aber vielleicht auch so ein Spannungsfeld halt. Und Sie haben gesagt, dass die Eltern besser klarkommen, wenn sie eben nicht nur in die Zukunft schauen, also wie wird mein Kind sich entwickeln, wenn ich jetzt dies oder jenes so und so tue, sondern wenn sie auch mal zurückschauen. Inwiefern ist das denn so?
Ja, klar. Also ich habe nichts dagegen, in die Zukunft zu blicken. Das machen Eltern nun mal, aber wir dürfen nicht vergessen, die Kinder, die kommen mit einer Geschichte an Bord hier an. Die werden nicht neu programmiert mit jeder Generation, sondern die tragen eben das in sich, was sich bewährt hat, ja, und was sich in der Menschheitsgeschichte bewährt hat. Das haben die ausgelesen und von Generation zu Generation weitergegeben. Und das sind sicher keine Defekte oder so. Ja, natürlich nervt die Zornphase total, und natürlich nervt, dass sie kein Gemüse oder dass sie dann ja oft kein Gemüse mögen, ja. Und es nervt auch, dass sie mit dem Schlaf so komisches Ding drauf haben, ja. Aber das sind alles Dinge, die rund um die Erde bei den Kindern da ist. Und das muss einen Hintergrund haben, der den Kindern gut getan hat, der ihnen geholfen hat, erfolgreich groß zu werden. Und nehmen wir zum Beispiel gleich das Beispiel mitten rein in Schlaf. Ja, das ist das Thema bei Eltern. Darf ich meinem Kind Nähe geben? Darf ich es begleiten? Soll es alleine einschlafen? Soll es lernen? Und wie viel Aufwand muss ich betreiben? Und so weiter. Und ich sage den Eltern nicht, was sie tun müssen oder was sie tun sollen. Ich erkläre ihnen nur, was Schlaf ist und was Säuglingsschlaf ist und was Kleinkinderschlaf ist. Und da landen wir eigentlich natürlich bei uralten Motiven. Schon der Erwachsenenschlaf, wenn man sich vorstellt, nervt total, ja, kann man nicht machen, man kann ihn nicht durch Leistung erreichen. Spannen Sie sich mal an zum Einschlafen, ja, jetzt will ich einschlafen. Oder man kann auch nicht Schlaf erzwingen, ja, um 10.30 Uhr musst du schlafen, sonst nehme ich dir dein Handy weg, ja. Also es geht nicht, der Schlaf ist ein paradoxes Verhalten, er muss sich ergeben, und zwar immer durch Entspannung. Und damit fällt er eigentlich aus dem Rahmen, weil wir normalerweise gewohnt sind, uns anzuspannen, um ein Ziel zu erreichen. Und der Schlaf, da gibt's keine Abkürzung. Man kann einfach den Schlaf erzwingen. Warum? Natürlich deshalb, weil Mutter Natur klug war. Die hat gesagt, der Schlaf, oh je, ist ein total gefährliches Verhalten, vor allem für Homo sapiens. Der hat's ja zu tun oder hat es immer zu tun mit Fressfeinden. Ja, der fällt nachts ins Koma. Und dann sind da draußen die Tiere unterwegs, die alle besser riechen, die alle schneller laufen, besser gucken können und vor allem dicke Krallen haben, ja, scharfe Krallen. Und deshalb ist eben zum Thema Schlaf, hat Mutter Natur das Thema Sicherheit gestellt. Bevor du schläfst, sorge dafür, dass du sicher bist, ja, dass du an einem sicheren Ort schläfst, unter guten Umständen, sicheren Umständen, damit du den nächsten Morgen erlebst. Also von wegen einfach schlafen, sondern müde werden, nach Sicherheit suchen, dann kriegst du diese magische Karte, Entspannung, und dann darfst du schlafen. Ja. Und Abkürzungen sind eigentlich nicht vorgesehen. Ja. Wir nehmen dann manchmal Spätburgunder und so Sachen, um es abzukürzen, aber von Natur aus eigentlich nicht. Ja. Deshalb können wir nicht schlafen, wenn die Dielen knacken, ja, weil wir einfach sicher sein wollen. Und wenn wir müde werden, garantiert kommt, ist das Licht noch an? Habe ich den Schlüssel umgedreht? Sind meine Beziehungen in Gefahr? Ja, auch so geht es meiner Ehe gut. Das sind alles so Einschlafdinge. Ja, und das ist klug, dass wir eigentlich nur durch Entspannung schlafen können, weil dann sind wir sicher. Und jetzt überlegen wir mal, was das für das Kind bedeutet, so ein kleines Kind. Also das ist ja noch viel, viel, viel schärfer, dieses Thema Sicherheit, denn wenn ich der Löwe wäre, der jetzt in die Höhle eindringen will, ich würde also eher dieses leckere kleine Eiweißpaket da abgreifen, als die trockenen alten Knochen daneben. Ja. Also das heißt, kleine Kinder sind natürlich genauso sicherheitsbedürftig, wenn es ans Schlafen geht. Nur das Dilemma ist eben, wie sorgt ein kleines Kind für seine Sicherheit?
Mhm.
Und es gibt leider nur einen einzigen Weg. Wir können ja nicht nachts aufspringen und den Löwen verscheuchen mit dem brennenden Holzkien oder Span oder, sondern, und die können auch sich nicht wieder zudecken oder Feuer nachlegen, wenn es ihnen kalt ist. Die haben nur einen Weg zur Sicherheit und das ist dafür sorgen, dass jemand bei mir ist, der für meine Sicherheit sorgt. Ja. Und deshalb aktivieren die ihr Bindungssystem garantiert, sobald es ans Schlafen geht. Ja. Wenn sie müde werden, dann ziehen sie dieses Gummi raus, sei bei mir. Ja. Das eine vielleicht mit ein bisschen dünneren Gummi, ja, gibt es da solche Kinder, die wenig bindungsaffin sind. Und das andere ganz dickes Gummi, ja. Und ich sage den Eltern nur, so ist es. Ja. Das ist wie du nicht schlafen kannst, wenn du dich nicht sicher fühlst. So können die kleinen Kinder auch nicht schlafen, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Und dummerweise hat es die Natur eingerichtet, dass die Brücke zur Sicherheit zunächst mal du bist. Und natürlich bauen die Kinder nach und nach die Erfahrung auf. Hier ist gut, hier wurde mir geholfen, hier kam ich nicht in Not. Die sind bei mir, wenn ich einen Kummer habe. Und dann bauen sie so langsam ihre Brücke auf und ihren Gefühl von, na, dann kann ich ja auch alleine schlafen, ja. Aber das dauert und es führt immer nur über den Aufbau von Sicherheit. Und manche Eltern wollen unbedingt den anderen Weg gehen und die verunsichern die Kinder, ja, und wundern sich dann, wenn sie ewig dieses Hin und Her und diesen ewigen Streit haben. Oder sie erzwingen es, ja, und dann treiben sie die Kinder eigentlich in die Aufgabe, dass sie halt dann merken, bekommt eh niemand und jetzt habe ich lang genug geschrien und oft genug und nach ein paar Nächten ist jetzt einfach, spare ich Energie. Aber das ist nicht der Schlaf, den ich den Kindern wünsche.
Mhm. Also um nur mal so ein Beispiel aus der Praxis jetzt zu erzählen. Wir haben ein Familienbett. Unser Bett ist irgendwie 2,70 Meter auf 2 Meter. Also wir schlafen da zu viert sozusagen drin. Und es ist schon so, dass unsere Kinder im Kinderzimmer ein Hochbett haben und wir immer mal wieder sagen, Mensch, magst du nicht doch mal im eigenen Zimmer schlafen und so. Und wenn man das tagsüber dann so anspricht, dann ist der Wunsch oder so der, wie soll ich sagen, der Wille ganz groß. Ja. Und dann, ja klar, heute Abend und so, genau, schlafen wir im eigenen Zimmer.
Ja, ja.
Und wenn aber dann diese Situation näher rückt, dann ist es so, ja, ja. Nee. Also
genau,
wir wollen bei Mama und Papa.
Genau. Genau.
Und ich
da
hab manchmal
könnten
so
ja bei mir die Monster liegen zufällig oder das Getier sich verkrochen haben bei mir im Bett. Und das lieber, wenn ich dort bin. Ja,
genau.
Klar.
Total.
Also der Marker für Eltern ist eher tatsächlich, dass sie beobachten, mein Kind ist selbstständig. Ja, wenn sie tagsüber sind, die spielen gern mit anderen, die haben leuchtende Augen, denen geht's gut. Ja, das ist der Marker. Da muss ich überhaupt nicht verzweifeln, dass mein Kind nachts zu mir kommt. Das muss sich parallel entwickeln, weil da ist auch der Blick in die Vergangenheit total wichtig für Eltern eigentlich. Ja, natürlich haben die kleinen Kinder, wirklich 99% der Menschheitsgeschichte, ey, die haben das volle Paket gehabt. Ey. Natürlich haben die beiden Eltern geschlafen, die wurden viel getragen, die wurden gestillt. Ja, also alles, wo man denkt, ups, Verwöhnung und so weiter. Ja. Das ging nicht anders, das war unverhandelbar. Die hätten sonst den nächsten Tag nicht erlebt. Ja.
Mhm.
Und gleichzeitig aber, da lege ich wirklich meinen Kopf dafür in die Schlinge, mussten die Kinder selbstständig werden.
Mhm.
Und wie, ja, wirklich, die Welt war nicht in Seidentücher eingehüllt oder so, sondern es war eine widerständige Welt, in der die Kinder groß und stark sein mussten, obwohl sie wirklich voll viel Schutz, Versorgung und Nähe bekommen haben. Ja. Also das muss irgendwie ein Prozess sein, diese Selbstständigkeitsentwicklung, die unabhängig läuft von dieser anderen Seite. Und das Wunderbare ist, wenn man es nämlich hinschaut, was machen denn Kinder, wenn sie sich sicher fühlen und wenn sie sich einfach wohlfühlen, wenn sie also keinen Stress auf der Seele haben? Ja, dann aktivieren die andere Seite. Dann wollen sie was tun, dann wollen sie die Augen aufmachen, dann wollen sie spielen, dann wollen sie ihr Ding machen. Ja, also dann ist es das Signal, jetzt darfst du deine Autonomie ausprobieren. Das ist eigentlich genial von der Natur angelegt, wirklich genial, dass Bindung eigentlich frei macht.
Ja.
Nämlich frei zum Entdecken.
Jetzt ist ja so dieser Prozess des Loslassens, über den haben Sie ja auch geschrieben. Also, dass man, also ich habe mir das dann, als ich das gelesen habe, in Ihrem Buch so vorgestellt, dass man am Anfang ja eben sehr symbiotisch ist mit dem Kind und dass man also sehr fürsorglich ist und dass das ja sozusagen uns Eltern ja auch unseren Sinn sozusagen gibt, weil wir ja sozusagen, also ja, die Kümmerer sind, sage ich jetzt einfach mal. Und irgendwann, also je größer und älter das Kind wird, umso selbstständiger wird es ja in vielerlei Hinsicht, dass uns ja dieses Loslassen auch irgendwie gelingen muss. Ja, damit diese Kinder eben oder damit die Kinder eben keine kleinen, wie oft so es beschrieben ist, kleinen Tyrannen werden, sondern oder und die Eltern manipulieren, sondern dass sie halt, ja, halt einfach selbstständig werden und wir sie halt loslassen. So, jetzt habe ich dann an so ein, zwei Situationen gedacht, also bei uns im Alltag, wo ich manchmal das Gefühl habe, also wo es mir schwerfällt zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein Bedürfnis von meiner Tochter, wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, ich soll mit ihr aufs Klo gehen oder so, oder braucht sie manchmal einfach nur noch so einen kleinen Schubs, wo ich sage, hey, Mensch, du kannst es doch eigentlich schon alleine, probier's doch einfach mal alleine so. Und sie will dann aber auf gar keinen Fall, sondern sie fordert das ein, dass ich sie sozusagen begleite. Und also das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich mir halt so mich frage, so gelingt mir da dieses Loslassen nicht? Oder wissen Sie, wie ich meine? Also das ist so eine Gratwanderung, genau. Wie gelingt einem das denn? Oder wie, ja.
Ja, gute Frage. Gell.
Wann wird das Loslassen auch nicht zum Schubsen, glaube ich, meinst du? Dass
genau.
Dass man dann so schnell loslässt und die Kinder sind dann vielleicht einfach noch nicht so weit und man denkt, aber ich muss doch aber eigentlich loslassen, ich will keine Glucke sein. So, das ist, glaube ich, einfach so eine ja, innere Gratwanderung.
Genau.
Ja, das Loslassen ist ja auch nicht unbedingt ein aktiver Prozess, wo man sagen muss, jetzt muss ich loslassen oder so, sondern ergibt sich ja einfach auch daraus, dass man sein Leben lebt und dass man seine Interessen, die man hat, dann ausübt. Ja, zum Beispiel, dann kommt nach 3 Jahren das nächste Kind, wird man wieder schwanger. Automatisch hat man wieder neue Prioritäten. Automatisch wird wieder der Ressourcenkuchen sozusagen neu zugeschnitten. Also das ergibt sich dieses Loslassen ergibt sich einfach auch aus dem authentischen Leben. Und ich denke jetzt gerade in der Situation, mein Kind will Begleitung, wenn es aufs Klo geht. Ich habe verstanden, das ist zweieinhalb
Jahre. Nee, sie ist 5.
Sie ist 5. Und dann ist es so, ja, wahrscheinlich wird sie das selber können und dann kommt es auf die Situation an. Warum ist es jetzt für sie gerade so ein großes Ding? Man merkt es dann, denke ich, aus der Situation raus, ob es jetzt was Angemessenes ist oder ob man auch mal sagen kann, du, weißt, die Mama muss jetzt gerade irgendwas anders machen, probier's mal alleine. Aber wichtig ist dann immer fürs Kind, dass nicht gleich die Falten auf der Stirn sind, sondern dass man einfach sagen kann, du, nein, ich habe jetzt gerade was total anderes zu tun, jetzt probier's doch mal. Und das Signal kommt eher an, wenn man nicht verkrampft und nicht gestresst ist oder irgendwas. Also wenn es unterlegt ist von dem, ich denke jetzt einfach, für mich ist es jetzt nicht okay, aber ich finde, dich deshalb nicht blöd behindert oder entwicklungsverzögert oder so. Es kommt ja dann oft dieser Stress, mein Kind zieht mich über den Tisch oder mein Kind wird nie groß oder so. Sondern einfach, wenn man sein Signal gibt, du, ich muss gerade jetzt einfach was anderes machen und ich finde, du kannst es schon und da kann man ruhig auch ermutigen, was du schaffst es. Ich gucke einfach mal darüber, da ist nichts los oder irgendwas in die Richtung. Aber so konkret kann ich da jetzt auch nicht sagen. Ich denke, wenn man sein Leben lebt, wird immer wieder, werden auch Nähe und Distanz neu verhandelt. Aber unterlegt euch echtes, so finde ich es gut und so geht es mir gut. Das ist ein anderes Signal, wie wenn verhandelt wird aus Angst. Also ich bin beängstigt, weil du dann in der Schule schlecht bist oder weil du nicht groß wirst oder so. Ja.
Ja. Mhm. Wir haben vorher drüber gesprochen, den Kindern eine Heimat zu geben, schauen, dass sie nicht in Not kommen. Da spielt sicher eine ganz, ganz große Rolle der Punkt Urvertrauen. Und da schreiben Sie, das auszubilden, das funktioniert eigentlich genauso wie vor Tausenden von Jahren. Die Zutaten, die man dafür braucht, sind die gleichen. Welche sind das, damit die Kinder ein stabiles Urvertrauen mitbekommen?
Einfach, wenn sie immer wieder erleben, die sorgen gut für mich. Ja. Das Grundsignal des Kindes, später artikulieren die das ja auch, gell, du passt auf mich auf. Das ist doch so, und gut auf die Kinder aufpassen, das ist eigentlich das, wo dann so langsam bei den Kindern ausbildet, da ist ein Sicherheitsnetz da unten. Ja. Und je größer sie werden, desto weiter unten darf das Netz sein, ja, weil sie dann oben auf ihrem Seil tanzen wollen. Aber das sind eigentlich die akkumulierten, die angesammelten Erfahrungen von Sicherheit. Ja, hier ist gut. Ja, einfach hier bin ich sicher, hier komme ich nicht in Not. Das schafft dann dieses Urvertrauen. Und das ist in jedem Alter natürlich anders. Am Anfang ist es ganz physiologisch. Ja, da ist jemand, der wärmt mich, ja, umhüllt mich, getragen werden. Ja, nicht umsonst sagen wir ja oft, sich geborgen fühlen, sich getragen fühlen, gell? Also das hat ja auch was damit zu tun, dann auch mit so körperlichen Dingen. Und am Anfang steht es auch ganz im Vordergrund, ja, ich bin umhüllt, ja, ich bin in der Welt, in der warmen Kuhle des Lebens, ja. Ohne das schaffen Menschen das einfach nicht, sich in der Welt geborgen zu fühlen. Einfach, man muss gelegen sein in der warmen Kuhle. Und dann baut man auf, aus der heraus wird man stark. Ja. Das ist nicht, man wird nicht vorbereitet auf die Härte des Lebens durch harte Behandlung. Das ist das große Missverständnis von Eltern, die denken, ich muss die schon früh auf die Härte des Lebens vorbereiten. Nein. Der Aufbau von Sicherheit, von Selbstbewusstsein, das ist die Vorbereitung auf die Härte des Lebens. Ja, das Gelingen, gelingende Dinge, die bereiten mich vor, dass ich später auch scheitern kann. Aber durch Scheitern werden wir nicht groß.
Aber es gehört irgendwie wahrscheinlich auch mit dazu, oder? Also.
Im Rahmen dessen, dass ich nicht auf den Boden falle. Ja, Scheitern gehört zum Kind. Glauben Sie nicht, dass Kinder nicht vorbereitet werden auf Scheitern. Das ist Teil des Großwerdens. Gucken Sie doch so einen kleinen Mensch an. Was kann der denn? Gar nichts. Ja, die träumen davon und glauben dann auch, man irgendwann mit ihrer Rakete können sie zum Mond fliegen. Ich bastel mir da eine Rakete. Was denken Sie denn, warum die fest überzeugt sind, sie können wenn sie eine Landkarte schon mit dem Stift auf dem Papier eine Landkarte malen, dann meinen die wirklich, da komme ich ans Ziel. Also das ist eine echte Landkarte und da ist ein Berg, auf den kann ich hochsteigen. Ja, ja weil das sind diese Allmachtsfantasien, das sind dem entgegengesetzt, was sie täglich erfahren. Ich kann es halt noch nicht. Ja. Also das heißt, die Kinder natürlich ist Scheitern deren tägliche Erfahrung. Aber diese eingebunden in ist alles okay. Ja, ist alles okay und vor allem eingebunden in den Blick nach vorn. Ja, ich kann das noch nicht, aber ich bin ja schon so groß. Ja, und mit dem Blick, ich bin ja bald noch größer.
Sie haben auch geschrieben, das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Sie haben ja vorher schon gesagt, Kinder kommen mit einem Gepäck schon an Bord sozusagen auf die Welt. Und Sie haben ja auch geschrieben, dass Kinder eigentlich immer, wie soll ich sagen, immer, egal auf welchem Level oder in welchem Alter sie sich halt so befinden, mit dem gut ausgestattet halt sind. Also, dass die Kinder das haben sozusagen, was sie brauchen, ja, um also für die Welt gewappnet zu sein. Und Sie haben auch geschrieben, es gibt aber auch so unverhandelbare Kompetenzen, also dass die Kinder lernen müssen, mit sich selber und ihren Gefühlen klarzukommen. Sie müssen lernen, mit anderen klarzukommen. Sie müssen so ein Rückgrat aufbauen. Und dass diese Kompetenzen nicht unbedingt durch die Eltern vermittelbar sind, sondern dass sie durch eigene Erfahrungen sozusagen vom Kind selbst erreicht werden müssen. Und dass das,
Genau.
genau, und dass das Ganze halt, das fand ich total spannend, und dass das Ganze halt begleitet sein muss durch einen, durch einen gesicherten oder durch einen sicheren Prozess. Wie sieht denn so ein Prozess aus?
Ja, vielleicht darf ich es noch mal kurz wiederholen oder zuschärfen, weil
Gerne.
es ist eigentlich ein wirkliches, echtes Dilemma, das Entwicklungsdilemma des Kindes. Es muss natürlich lernen, mit sich selber klarzukommen. Also seine Impulse und seine Gefühle allmählich, ja, allmählich zu beherrschen. Es muss lernen, mit den anderen klarzukommen. Also den anderen in die Köpfchen reinblicken, wissen, oh, wie funktionieren die und wir können freudvoll miteinander entspannte Beziehungen pflegen. Ja, wunderbare Entwicklung. Und sie müssen kreativ werden. Ja, also Lösungen finden, die eben noch nicht da sind. Alles wirklich magische Prozesse. Nur wenn man die genau anschaut, dann sind das ja alles Dinge, die von dem Kind selber kommen müssen. Ja, ich kann kein Kind kreativ machen. Ich kann kein Kind stark machen. Nein, die müssen selber stark werden. Das ist das Dilemma. Ja, man kann nicht mal üben. Üben Sie mal Kreativität mit einem Kind. Ja. Oder soziale Kompetenz, das üben wir jetzt mal. Nein, nein, das sind Dinge, die muss vom Kind herkommen, eigene Erfahrung, eigene Schätze heben, mit den eigenen Händen, den eigenen Augen und der Seele. Ja. Das sind also Dinge, die vom Kind ausgehen müssen. Wir Großen können den Kindern nur den Rahmen setzen, in dem sie diese Erfahrungen machen können. Und dieser Rahmen ist eigentlich wieder, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, ganz bewusst Heimat. Weil Heimat besteht darin, ich darf hier sein, ich darf hier tun, ich bin okay. Also sich sicher fühlen. Und was machen Kinder, wenn sie sich sicher fühlen? Baff, die gehen auf die Welt los. Ja? Leuchtende Augen kriegen Kinder dann, wenn sie nicht gestresst sind. Gestresste Kinder lernen nicht. Die können sich der Welt nicht zuwenden, weil sie mit Überleben beschäftigt sind, den Moment zu überleben. Ja. Und deshalb ist unsere Aufgabe eigentlich, den Kindern einen Rahmen zu geben, in dem sie einfach wissen, es ist okay, hier bin ich sicher, hier bin ich okay. Und dann braucht das Kind aber auch Zeit, Raum und Gelegenheit, um sein Ding zu machen. Ja. Dann wollen die Kinder ja auch sich bewähren. Dann kommt der zweite Teil des Kreises. Ja. Auf der einen Seite vertraue mir, fülle mir mein Glas. Also diese Sicherheitsseite, gell? Diese Bindungsseite. Fülle mir mein Glas, ja. Tröste mich, wenn ich es brauche und so weiter. Aber wenn das Glas voll ist, dann wollen die Kinder das Glas ausleeren. Ja. Jetzt lass mich mal, das ist dann die Autonomiephase, gell? Die Autonomieseite. Lass mich mal mein Ding machen, lass mich spielen. Ja. Ich will die roten Socken anziehen und nicht die grünen. Was weiß ich, ausschütten das Glas und dann aber wieder. Fülle mir mein Glas, ja, gell? Also kommt immer wieder dieser endlose Kreis und der geht manchmal minütlich oder sekündlich wechselt es, ja. Und dass wir diesen Kreis laufen lassen, das ist der Rahmen, den die Kinder brauchen. Ja, dass sie eigentlich einfach ihr Ding machen dürfen, sich aber auch aufladen dürfen, sich rückversichern dürfen. Heimat, ja, das ist wirklich, das sind die beiden Seiten der Heimat. Das ist Freiheit, mein Ding machen, einer kann sein. Ich darf sein, ja. Und die andere Seite ist die Sicherheit und das Vertrauen. Und eigentlich ist wirklich Familienleben ist an dem zu arbeiten. Natürlich gelingt es manchmal besser und manchmal schlechter, aber letzten Endes, und dann bestellen die Kinder mit den Garten. Also dann machen die wirklich ihre Entwicklung durch.
Und wo das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, nicht gut gelungen ist, da kommt das Thema ins Spiel, was Sie in Ihrem aktuellen Buch behandeln, Erziehung prägt Gesinnung, also wo die Kinder eben keine Erfahrungen machen oder nicht in der Form, hier geht's mir gut, hier lebe ich in Sicherheit, hier habe ich eine Heimat, sondern eher verunsichernde Kindheiten erleben und die eigene innere Stärke nur schwer aufbauen können, von permanenten Überforderungserfahrungen. Sprechen Sie da, die dann in einem Hang münden oder in einer Suche nach Autorität. Und so versuchen Sie sozusagen die Erklärungslücke zu schließen, warum gibt es jetzt gerade in Europa und auf der Welt zunehmend populistische oder zunehmend den Run auf populistische und rechtsradikale, rechtspopulistische. Da gibt es ja auch nochmal eine Klärung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die man einfach mal so dahin sagt in dem Buch. Auf jeden Fall, die sozusagen diesen Erfolg der Parteien schließen soll, die Erklärungslücke. Also für mich war das extrem plausibel. Vor allen Dingen hatte ich dann in dem Zusammenhang, ich habe mich im Zug, habe ich das Buch gelesen und verschlungen und habe auf Instagram gepostet. Und dann hat eine Hörerin geschrieben, sie liest gerade das Buch von, ich glaube, Nora Imlau, Mama, warum schreist du immer so? Und da war sie genau an der Stelle, als ich an der Stelle in ihrem Buch war, als sie schreiben, dass diese Menschen nie lachen, weil sie so voller Wut sind. Also ein Trump zum Beispiel oder auch Gauland, dass man die nie lachen sieht. Und in dem Moment schreibt mir die Hörerin, sie ist gerade an der Stelle, dass unser inneres Kind immer so wütend ist. Und das fand ich, das war wirklich fast ein magischer Moment, weil sich da so ein Kreis geschlossen hat. Sehen Sie, also war das damit gemeint sozusagen? Ist das dieses Plausible, wenn unser inneres Kind immer nur wütend ist und unsicher war, dass es sich dann sozusagen nach Autorität sehnt? Ist das, das ist wahrscheinlich die These, oder?
Genau. Also das Weltbild des autoritären Menschen ist eigentlich geprägt von Angst und von Wut. Und von auch Feindseligkeit, die fühlen sich umstellt von Feinden und Bedrohungen. Ja, das ist diese Ängstlichkeit, wenn man jetzt die Agenda der autoritären Rechten anschaut, ist das ja immer Mauern hoch, uns absichern, Grenzen aufbauen, groß werden, also indem wir Deutsche sind oder was weiß ich, also durch äußere Dinge groß werden. Und alles unterlegt mit Angst, das sind eigentlich, wenn man auch Soziologen befragt, sind es immer die gleichen Werte. Ich habe Angst vor diesem, da ist mir der Wolf jetzt wieder, zum Beispiel ist wieder aktuell der Angst vor dem Wolf, Angst vor Kriminalität, Angst vor Überfremdung und so weiter. Und da sind wir natürlich bei den Themen der Kindheit. Wenn Kinder immer überfordert sind beim Aufwachsen und diese Sicherheit, von der wir geredet haben, nicht erfahren, ja, natürlich prägt es dann ein angstbesetztes und auch ein feindseliges Weltbild, wenn ich immer wieder die Welt erlebt habe als bedrohlich und meine Beziehungen als instabil und nicht sicher. Und natürlich mündet es in einem Weltbild der Bedrohung. Und deshalb ist für mich die Kindheit eigentlich die erste Matrix, wo wir auch politische Erfahrungen sammeln. Natürlich werden Kinder in einem gewissen Sinne auch regiert in ihrem Bindungssystem. Das sind überlegene Menschen und Kinder speichern ab, ja, wie gehen die mit Macht und Überlegenheit um? Gehen die um, indem sie ja mich überfordern, mich unterbuttern, mich hörig machen, mir keine Stimme geben, mir keine Sicherheit geben? Oder gehen sie um, indem sie mir Vertrauen geben, indem sie in Beziehung treten? Und das prägt lebenslang. Das schickt die Kinder eigentlich, wenn sie immer wieder erfahren, hier ist Unsicherheit, hier ist Grund, um beängstigt zu sein. Das schickt die Kinder auf eine lebenslange Suche nach Ersatz, ja, nach Ersatz für Größe, die man nicht erfahren hat, nach Ersatz für Sicherheit, die man nicht erfahren hat, nach Ersatz für Anerkennung, die man nicht erfahren hat. Und die Anerkennung ist dann im Äußeren eben. Ja, ich bin Deutscher. Also bin ich groß oder ich bin Angehöriger des Fanclubs, Ultraclubs so und so. Autoritarismus ist ja nicht nur politisch, gibt es auch religiös und im Alltag gibt es auch links und rechts, natürlich bei Sekten auch Autoritarismus. Das sind immer die Suche nach festen Strukturen, die mich gegen die feindselige Welt wappnen. Ich gehöre zur guten Gruppe, da draußen die Bösen, ja, das ist immer das gleiche Schema. Und dieses prägt sich in der Kindheit, da gibt es für mich gar keinen Zweifel. Mhm. Und zwar prägt sich in alltäglichen Erfahrungen. Wurde ich allein gelassen, wenn ich in Not war? Ja, zum Beispiel, da sind wir wieder bei den normalen Themen, wie darf ich mitbestimmen, muss ich am Tisch nur runterschlucken, schlafen, werde ich allein gelassen? Ja, es ist ganz interessant, dass zum Beispiel der Linguist, der ganz stark so erforscht hat, welche unterschiedlichen Metaphern und Begriffe auf der autoritären Seite verwendet werden. Der wurde mal gefragt, was ist eigentlich so die eine Frage, wenn du eine Frage hättest, wo du Eltern fragst, um rauszukriegen, ob die eher auf der autoritären Seite, auf der rechten autoritären Seite verankert sind oder eher auf der liberalen, weltoffenen Seite. Und dann meinte er, da würde ich fragen, wenn dein Baby nachts weint, nimmst du es hoch. Also er landete mitten im Alltag. Und so ist es auch. Kinder bilden Sicherheit durch die Erfahrungen im Alltag. Bin ich allein gelassen worden? Bin ich okay? Bin ich anerkannt? Ja.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass wir das in der Kindheit erfahren, ob es um Macht und Überlegenheit geht oder um Zusammenarbeit und um Vertrauen. Da sind wir ja ganz klar wie Eltern gefordert. Wie vermittle ich das denn das meinem Kind, dass es in unserer Beziehung wirklich um Zusammenarbeit geht?
Ja, die größte aller Fragen. Ja, im alltäglichen Ding, dass ich resonant bin, dass ich aufnehme, was mein Kind will. Wenn ich selber wie von der Teflonschicht überzogen bin, weil ich selber Angst habe, weil ich bedroht bin, weil ich gestresst bin, weil ich mich schäme für mich selber, ja, dann ist es schwierig, im Alltag eine lockere, anerkennende Beziehung zu einem Kind zu leben. Also da schließt sich dann der Kreis in ein ganzes System, wo man dann auch sieht, natürlich sind die äußeren Bedingungen extrem wichtig, ob Eltern sich wohlfühlen können oder ob sie im Existenzkampf untergehen. Sie brauchen selber eine gute Grundlage in ihrer Biografie, aber sie brauchen auch eine gute Welt da draußen, eine Gesellschaft, die ihnen Rückenwind gibt. Und deshalb ist für mich auch nicht, das liegt nur an der Kindheit, dass Autoritarismus entsteht. Die Kindheit spielt eine entscheidende Rolle. Aber natürlich sind auch die äußeren Bedingungen, die uns Möglichkeiten schaffen. Wenn wir in einer Welt leben, die uns gut gesonnen ist, eine gebende Welt, eine Welt, in der wir eingebunden sind oder eine Gesellschaft, in der wir eingebunden sind und Unterstützung finden, dann bilden sich natürlich viel eher auch Fähigkeiten aus, Vertrauen aufzubauen und unseren Kindern ohne Angst und Not zu begegnen.
Mhm. Ich merke das so ab und zu auch mal, so das ist mit dieser, also da habe ich jetzt immer so drüber nachgedacht, als ich das auch so bei Ihnen gelesen hatte, so dass es so mit Überlegenheit, das merkt man bei den Kindern ja auch schon an den kleinsten Stellen untereinander, weil ich meine, bei denen geht es ja auch darum, wer ist größer, wer ist schneller, wer kann dies besser, wer kann jenes besser, so, ja, wer ist der Erste? Also ich meine, so, das, ich weiß auch nicht, das haben die auch schon irgendwie so, ich weiß nicht, wodurch das kommt, aber das haben die irgendwie schon so Intus, dass man, es geht ums Gewinnen und nicht um den Weg so, ja?
Ja, aber das wiederum, das ist ein entwicklungsbedingter Weg, also das ist die Dreijährigen, Vierjährigen, das sind ja alle ganz die Besten und die Schnellsten und so weiter. Und da nehme ich mal an, dass das sogar Kinder sind, die wirklich total die tolle Welt erleben und geborgen sind und nicht nur anerkannt sind, wenn sie Erster sind. Also das glaube ich wiederum, das ist so was, wo Kinder in dem Alter ausbilden, wo sie noch nicht wirklich tolle, produktive soziale Spiele mit den anderen Kindern spielen können, wo sie noch nicht auch die vielen Rollen des Lebens kennenlernen und noch nicht einfach die innere Sicherheit aufgebaut haben. Das ist wunderbar. In dem, wie ich bin, zu sein, weil die gehen immer nach den äußeren Zielen. Natürlich geht es bei den Spielen darum, wer schießt die Tore, und dann will jeder die Tore schießen. Also das ist für mich eher so der Ausdruck des natürlichen kindlichen Narzissmus. Darin sehe ich keine Entwicklungsproblematik.
Ja.
Dann haben wir als Abschluss, wie schon angekündigt, noch als letzte Frage eine Frage einer unserer Hörerinnen. Die schreibt, sie ist großer Fan und kommt mit ihrem Dreijährigen immer wieder an eine Grenze, auch zum Thema Autonomiephase, weil er sehr, sehr wütend wird, wenn er bestimmte Dinge tun soll, die sie für unerlässlich halten. Bis hierhin noch nicht überraschend für mich. sie gibt ein Beispiel, er soll während der Autofahrt nicht mit einem Bonbon im Hals bzw. im Mund einschlafen, weil sie, und dann haben sie mir erklärt, was dann passieren kann, dass er ersticken kann, dass er es rausnehmen oder zerbeißen soll oder fertig lutschen, bevor er einschläft, und dass sie auf Augenhöhe mit ihm sprechen und humorvoll und geduldig sind und aber trotzdem nur mit sehr, sehr großer Wut, Sturheit und Verweigerung reagiert, schreibt sie. Und sie sucht nach einem alternativen Weg. Oder ist das aus ihrer Sicht schon? Also Augenhöhe erklären, Humor, das würde ich sagen, ist auch mein Weg. Julia wahrscheinlich,
ja,
deiner auch.
Sehe ich auch so.
Die Frage ist, gibt es überhaupt eine andere Reaktion? Haben die Kinder überhaupt in dem Alter eine andere Möglichkeit zu reagieren?
Also dem Dreijährigen kann ich endlos erklären, dass jetzt das Verschlucken droht, das kommt ja überhaupt nicht an, was es soll. Das Kind hat ja nicht das Verständnis, dass die Mutter Natur uns blöderweise kreuzende Luft- und Speisewege angelegt hat, wo es dummerweise falsch mal laufen kann und so. Die haben ja auch keine Angst, dass sie ersticken, sonst würden sie ja auch nicht was weiß ich, einen Luftballon in den Mund nehmen oder so. Also das ist auf jeden Fall eine Überforderung des Kindes, wenn man dann meint, mein Kind sollte jetzt eigentlich verstehen, dass es ein kluges Verhalten wäre, das Bonbon rauszunehmen. Und da wird er verständlicherweise einfach wütend, weil er kann das ja gar nicht nachvollziehen. Das ist ein Signal, ich mache jetzt was hier offensichtlich was falsch, was meine Eltern total in Stress bringt, sieht man dann an deren Falten auf der Stirn, aber das Kind kann es ja nicht nachvollziehen, warum das jetzt ist, warum geben die mir überhaupt ein Bonbon, wenn ich es dann wieder raustun soll, das Bonbon ist doch was Tolles, ja. Also da verstehe ich jetzt eigentlich die Perspektive des Kindes, dass das nicht nachvollziehen kann. Da würde ich eher eine strategische Dings anmerken, dann solltest du lieber einen Keks essen, wo schnell fertig gegessen ist und dann ist gut. Aber ein Bonbon rauszugeben, aus einem Grund, den ich nicht einsehe, das ist in der Autonomiephase eigentlich ein typisches Signal fürs Kind, jetzt gib mal Gas. Und dann ist immer die Frage, was bleibt hängen? Man kann dann sagen, na, das ist normal, dass das Kind so reagiert. Das muss ich einplanen, da darf ich nicht verzweifeln. Das ist ein gebührliches Verhalten und da vermasseln wir uns deshalb nicht langfristig die Perspektive. Ich sage Eltern immer wieder, ja, das ist ein typisches Alter, in dem das vorkommt. Selbst heftige Zorner, also die wirklich zu denen gehören, die richtig viel Gas geben, sind später, wenn man sie in der Pubertät oder in der Vorpubertät, so mit 12, 13 untersucht, ihre Sozialentwicklung, sind überhaupt nicht eingeschränkt in ihrer Sozialentwicklung. Die sind genauso sozial kompetent, die sind genauso empathisch wie andere. Die haben auch nicht mehr Impulsivität, nicht mehr Aggressivität. Also man muss die Phase einfach überleben. aber durch Argumentieren über ein Bonbon, das man rausgeben soll, wird es bestimmt nicht besser. Ja.
Sondern vielleicht eher im Vorfeld eine andere Strategie sich überlegen.
In dem Fall genau. Und manchmal muss man es einfach auch aushalten, wenn es jetzt so ist, dass es was ist, wo ich kluge Entscheidungen getroffen habe, die ich gut finde. Zum Beispiel ist, jetzt gibt es kein Eis, weil wir nachher essen gehen wollen und miteinander Spaß haben, wo gibt es jetzt kein Eis. Da muss ich einfach das aushalten und sagen, ist jetzt eh egal, wie ich reagiere, Hauptsache ich breche nicht die Genfer Konvention. Und dann lassen wir die Zeit vorbeigehen. Ich habe eine kluge Entscheidung getroffen, die unser System stabilisiert, weil wir abends miteinander essen, ist schön, da kommt vielleicht noch die Oma dazu. Alles gut, das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe als Eltern. Die Entscheidung treffen wir, dazu gehört manchmal wirklich auch zu sagen nein, manchmal gehört dazu zu sagen ja oder einen Kompromiss zu finden. Aber wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir auch entspannen und sagen, jetzt darf mein Kind toben.
Ja. Ja, es ist echt immer eine Gratwanderung. Also ich denke, als die Hörerin uns das geschrieben hat, musste ich an unseren zweieinhalbjährigen denken, der unbedingt immer die super scharfen Chili-Flocken auf seine Nudeln haben möchte und so. Und das auch jedes Mal zu interessanten Situationen führt irgendwie. Aber
und was, und wenn er sie dann hat, ist das gern?
Also er hat's, wir haben ihm dann halt eine Chili-Flocke gegeben zum Ausprobieren, ja, und haben gesagt, du, dann probier's, also, weil wir können dir nur sagen, es ist unfassbar scharf und du wirst danach nichts mehr essen können, aber er wollte es halt unbedingt probieren, aber ja.
Und dann?
Das ist auch okay, weil es ist nichts, was ihn in Gefahr bringt, er macht dann das, was Millionen von Kindern rund um die Erde in dem Alter kriegen, ja, in Indien oder irgendwo, also das darf man dann ruhig mal einfach sagen und es ist schön, das ist ja auch dann eine anerkennende Gäste, ich traue dir das zu, das selber rauszukriegen. Und unsere Autorität, wenn man so will, wenn man den Begriff mag oder will, die wird ja dadurch nicht untergraben irgendwie, dass wir dann nachgeben und einfach sagen, jetzt mach du deine Erfahrung, das ist eigentlich wohl okay.
Ja, ich denke auch. Wir haben auch überlegt, wie sieht's aus auf einer Skala, wie lebensgefährlich ist es? Und dann muss man manchmal sagen, dann musst du deine Erfahrung einfach selbst machen bei manchen Dingen. Ja, wenn
natürlich, das gehört dazu. Ist ja auch eine Anerkennung für ihn. ich darf das mal ausprobieren, ist doch toll. Und die Mama hat doch recht gehabt, ist vielleicht auch nicht schlecht, als zu lernen, die haben ja vielleicht, die schwätzen ja auch nicht bloß Blödsinn. Ja.
Ja, schön. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Natürlich, gerne.
Sehr, sehr schönes Gespräch und wir freuen uns schon, Sie nächste Woche zu sehen auf dem Kongress im Feuerwerk.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Super. Und für alle da draußen, die nicht in München oder nicht im Feuerwerk sind, es gibt eine ganz tolle Homepage von Dr. Herbert Renz-Polste, die da heißt www.kinder-verstehen.de, oder? So ist sie richtig?
Ja, genau.
So genau. Also eine sehr allumfassende Seite mit wertvollen Tipps, Buchauszügen, Lesebeispielen, Blogeinträgen und so. Also www.kinder-verstehen.de sei jedem ans Herz gelegt.
Und dann hören wir uns. Dann hören wir uns wieder in 4 Wochen. Vielen Dank nochmal, Herr Renz-Polster. Und
ja, ebenfalls. Vielen Dank für die Zeit und das schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Tschüss. Tschüss. Und wir hören uns wie immer wieder in 4 Wochen. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
Bis bald, macht's gut.
3 Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.